Ein Dauerbrenner in der Geschichte der Menschheit ist sicherlich die Regelung des Zusammenlebens. Davon gab es im Verlauf besagter Geschichte die unterschiedlichsten Modelle. Auch heute existieren davon noch etliche Varianten. Durchgesetzt haben sich nicht unbedingt diejenigen, die für ihre Mitglieder die zuträglichsten sind, sondern die, die sich anderen Gesellschaften gegenüber am besten behaupten konnten. Und das waren und sind bis heute die mit der offen oder unterschwellig kriegerischen Einstellung einer erobernden Aggressivität, die sich von einem rein militärischen immer mehr in ein wirtschaftliches Dominanzstreben verwandelte. Kein Wunder, dass viele von einer anderen Art des Zusammenlebens und Wirtschaftens träumen. Wenden wir uns also einigen alternativen Gemeinschaften zu. Vielfalt und Toleranz sind zwei Schlüsselbegriffe, mit denen man das Lünedog Eco Village beschreiben kann, das uns im Buch vorgestellt wird. Diese Siedlung nördlich von Kapstadt wurde von weißen Akademikern konzipiert. Ziel war ein Zusammenleben verschiedener Hautfarben und sozialer Schichten. Vergleichbar kleine Grundstücke ohne Zäune sind mit Häusern verschiedenster Baustile und Ausstattung bestückt. Die Mischung entsteht durch ein ausgeklügeltes Auswahlverfahren. Alle Bewohner müssen sich an einen Verhaltenskodex mit nächtlichen Ruhezeiten und Mülltrennung halten. Im Dorfzentrum gibt es einen Kindergarten und ein Café mit Kantine. Die Gründer mussten sich ebenso gegen rassistische Landbesitzer wie gegen machistische, farbige Landarbeiter durchsetzen. Lünedog Eco Village gilt inzwischen als Vorzeigeprojekt. Diejenigen, die einem Erfolg nicht unerheblichen Anteil haben, bezweifeln aber die Kopierbarkeit. Dieses Triumvirat dreier Frauen übt keine Herrschaft aus, sorgt aber für Verständigung durch intensive Gespräche. Eine weiße Akademikerin, die zusammen mit ihrem Mann das Modell der Dorfgemeinschaft entwickelte, eine schwarze Montessori-Kindergärtnerin aus Soweto und eine Landarbeitersfrau, unter deren Vorfahren auch asiatische Einwanderer waren. Exemplarisch war hier der Anfangskonflikt zwischen der Landarbeiterstochter, die den Kindergarten mit aufbaute, und der schwarzen Montessori-Kindergärtnerin. Während letztere sich als harmoniebetonten mütterlichen Typ beschreibt, kannte erstere als Konfliktlösungsstrategie zunächst nur die Aggressivität der Landarbeiter. Das Dope-System, bei dem die weißen Landbesitzer ihre farbigen Arbeiter zum Teil mit Alkohol entlohnten, führte zu einer Spirale aus Armut, Sucht und Gewalt. Zuletzt waren es die Arbeiter selbst, die am Dope-System festhalten wollten. Inzwischen geben die Frauen Workshops für Landarbeiterinnen der Umgebung, in denen es um Konfliktlösung und gesunde Ernährung geht. Außerdem leistet das Projekt Kinder- und Jugendarbeit auch für die umliegende Bevölkerung. Das Projekt wird mit eigenen, aber auch durch Fördermittel finanziert. Ein weiteres Vorzeigemodell existiert in Äthiopien, das Dorf Avra Amba. Das war es nicht immer. Der freiwillige Kommunismus dieser Gemeinschaft war dem kommunistischen Diktator Mengistu Haile Mariam ein Dorn im Auge. Der Gründer wurde 1986 inhaftiert, Anhänger von ihm verhungerten. Auch heute fußt der relative Wohlstand des Dorfes auf der harten Arbeit der Gemeinschaft. Gegründet wurde sie 1972 von dem zum Zeitpunkt der Reportage 65-jährigen Analphabeten Zumra Nuru. Fast alle Mitglieder der Gemeinschaft verdienen gleich viel, ca. 250 Euro im Jahr. Kindersterblichkeit und Kriminalitätsrate sind niedriger als der Durchschnitt vergleichbarer Siedlungen, Lebenserwartung und Lebensstandard höher. Es gibt keine Zwangsheirat, keine Genitalverstümmelung, 3 Monate Mutterschutz und keine Kinderarbeit. Zu dem mit Lehmhütten erbauten Dorf gehören außer Feldern eine Mühle, eine Weberei sowie eine Schule und sogar ein Altersheim. Kein Wunder, dass es bereits eine lange Liste vieler Zutrittswilliger gibt. Im Dorf sind 2 Dinge konträr zur patriarchalen, streng religiösen Gesellschaft Äthiopiens. Es herrscht Gleichberechtigung und es gibt keine Religion. Beides erklärt der Gründer aus Schlüsselerfahrungen seiner Kindheit. Er wuchs in einer armen Familie auf, in der Mutter und Kinder für den Lebensunterhalt hart arbeiten mussten und dafür vom Vater geschlagen wurden. Ein von einem Freund geschenktes Stück Fleisch wurde von den Eltern in den Müll geworfen, weil es von Menschen anderer Religion stammte und das Tier nicht den religiösen Vorschriften entsprechend geschlachtet worden war. Schon als 13-Jähriger sei er zu seinen Ansichten gelangt, erzählt er, und wurde dafür aus dem Heimatdorf verjagt. Der Journalist berichtet jedoch auch, dass es dadurch keine Rituale im Dorfe gäbe, nicht einmal Trauerreden, keine Feste, nicht einmal Hochzeitsfeste. 13 Komitees regeln das Leben im Dorf. 2-mal im Monat gibt es eine Familiendiskussion für den Frieden, bei der auch ein Kind den Vorsitz führen kann. Ein Grundsatz lautet: Handle gegenüber anderen so, wie du dir selbst gegenüber handeln würdest. Böse Worte, böse Gedanken und Alkohol sind verboten. Die Produktivität steht im Mittelpunkt. Der Gründer, so der Berichterstatter, führt ein rigides Regiment. Alles ist auf ihn als Führer zugeschnitten. Er muss als einziger nicht arbeiten, hat das beste Haus und bereits die 5. Frau. Eine bunte Broschüre mit seinem Konterfei dient als Hausbibel. Seine Nachfolge sei nicht geregelt. Der Journalist spricht von müden Gesichtern und ernsten Kindern. Kein Lachen ertöne im Dorf. Als er wegfährt, wird sein Auto im Nachbardorf mit Steinen beworfen, denn es kommt aus dem Dorf der Gottlosen. Fortschritt, so scheint uns dieses Beispiel zu lehren, ist immer in Relation zu sehen. Die Gottlosigkeit scheint einer anderen Gemeinschaft nur äußerlich Schaden zugefügt zu haben. Innerlich scheint sie die Menschen zu stärken. Die Sedulukur-Sikep-Gemeinschaften auf Java sind Atheisten mit Geschlechtergleichwertigkeit. Ihre ethischen Grundwerte sind Wohltätigkeit und absolute Ehrlichkeit. Niemand darf auf Kosten anderer Gewinn machen. Auch hier war der Gründer Analphabet, ein Sohn verarmter Adliger. Die Gemeinschaften entstanden um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Der Gründer legte sich 1890 mit der Kolonialmacht an. Er verweigerte Steuerzahlungen und nutzte den heimischen Teakwald trotz Verbots für den Bedarf der Gemeinde. Die Folgen blieben nicht aus. Die Gemeinschaft wurde auch unter den späteren Machthabern verfolgt. Heute gibt es noch ca. 500 Familien, die sich dem staatlichen Religionszwang entziehen. Zur Zeit der Reportage führten sie einen bis dahin erfolgreichen Kampf gegen die Ansiedelung einer Zementfabrik, die die Lebensgrundlage auch der Bauern in ihrer Umgebung zerstört hätte. Dabei gelang es ihnen vor allem durch das Networking der Frauen, diese anderen Bauern, die nicht zur Gemeinschaft gehören, ebenfalls zu aktivieren. Die Journalistin beschreibt die besuchten Familien als gebildet, gut situiert und würdevoll. Sie unterrichten ihre Kinder selbst. Sie wollen von niemandem abhängig sein, nicht von der Regierung und nicht von einem Gott. Abhängig, so sagen sie, sind wir nur von der Erde. Wer sie zerstört, tötet letztendlich sich selbst. Weise Worte. Mit Gott geben die Kosaken von Sredneuralsk dem freien Kriegertum eine neue Bedeutung. Im bürgerlichen Leben sind sie beispielsweise Unternehmer, Priester und Lehrer. In ihrer Utopie, die neuen Kosaken, die in Kosaken-Nostalgie gehüllte Sozialarbeit betreiben. Ihre Siedlung soll den Gescheiterten der Gesellschaft, Obdachlosen und entlassenen Strafgefangenen eine neue Chance geben. Auch unverschuldet in Not geratene finden sich ein. Die Utopie funktioniert bedingt. Wer sich wieder fängt, kehrt in die Gesellschaft zurück. Andere finden sich regelmäßig zur Winterszeit ein. Die Siedlung stützt sich auf Spenden, zum Teil seitens der Gründer. Geld vom Staat gibt es nur für die Jugendarbeit mit schwer Erziehbaren. Das Regelwerk ist streng und vermutlich muss es das angesichts des spezifischen Klientels auch so sein. Für Russland, wo soziale Solidarität nur für den engen Familien- und Freundeskreis gilt, ein bemerkenswertes Projekt, resümiert der Berichterstatter. Bei einem anderen Dorf kam der Anstoß für ein neues Leben von einer Institution. Die evangelisch-lutherische Kirche Namibias beauftragte zwei Deutsche, die nicht nur Theologie, sondern auch Wirtschaftswissenschaften studiert hatten, mit einem Utopia-Projekt. 100 Nam-Dollar bedingungsloses Grundeinkommen machten aus dem Dorf der Hoffnungslosen ein Gründerzentrum. Nur die Rentner bekamen nichts zu ihrer Rente dazu. Wie von den Skeptikern erwartet, kam es zu Saufgelagen. Aber nur am ersten Zahltag. Mehr und mehr wurde das Geld für Gesundheit und Bildung ausgegeben und zur Gründung kleiner Geschäfte, wie das der Bäckerin Frieda Nemvaja mit ihrem Ofen Marke Eigenbau aus Öltrommeln mit Alublech und Backformen aus Ölsardinendosen. Das Dorf Ochivero, das bei den Nachbardörfern einen denkbar schlechten Ruf hatte, galt mehr und mehr als respektabel. Die Chancen der Dörfler auf dem Arbeitsmarkt auch außerhalb ihres Dorfes wuchsen. »Das Grundeinkommen hat uns unsere Würde zurückgegeben«, kommentierte einer der Betroffenen die Entwicklung. Nach Einschätzung der Initiatoren reichen 3% des Bruttosozialproduktes Namibias für ein flächendeckendes Grundeinkommen, da der Staat hohe Einnahmen durch den Diamantenabbau erzielt, was, nebenbei bemerkt, auf eine schwindelnde Kluft zwischen Arm und Reich deutet. Es ist wohl kaum zu erwarten, dass dies einen der Verantwortlichen interessieren dürfte. Es würde ja auch dem edlen Geist patriarchalen Wirtschaftens widersprechen, nicht wahr? Ganz am anderen Ende der Skala erscheint Zanon, ein Unternehmen, das in Argentinien inzwischen berühmt ist und ein Beispiel dafür, wie die Interessen derer, die von Korruption und Abhängigkeit profitieren, eine Utopie behindern. Nachdem der Besitzer einer Fliesenfabrik seine Gewinne außer Landes geschafft hatte, wollte er die Fabrik in der Wirtschaftskrise von 2001 schließen. Doch die Arbeiter besetzten die Fabrik und führten sie als Kooperative weiter. Es galt gleicher Lohn für alle, Rotation der Jobs sowie gleiches Stimmrecht. Nach einem 12-jährigen Kampf wurde ihnen die Kooperative zugestanden. Ohne die Subventionen, die der ausbeuterische Vorbesitzer kassierte, und zu einem Strompreis, der für den Kapitalisten nur 20% des Marktpreises ausmachte. Während die Arbeiter ihre veralteten Maschinen flicken, macht nebenan eine neue Fliesenfabrik auf, deren Betreiber Millionenkredite erhalten. Also, außerhalb der Gesellschaft leben? In Freiheit? Ein recht trostloses Bild zeichnet die Berichterstatterin, die die Aussteigersiedlung Slab City in der Colorado-Wüste in den USA nahe der mexikanischen Grenze besuchte. Die Dauercamper erscheinen als zivilisationsflüchtige Einzelkämpfer, deren zentraler Versammlungsplatz wenig mehr ist als eine schlecht frequentierte Kneipe und Showbühne. Ganz anders dagegen die Künstlerkolonie East Jesus, die sich eher als Gegenentwurf denn als Stadtteil Slab Cities versteht. Hier wird noch immer der Geist einer verstorbenen Gründerfigur beschworen. Dieser Künstler schuf einen Freiraum und Inspirationstreff für Kreative, die ihren Gelderwerb jedoch andernorts haben. Ähnlich desillusionierend berichtet die Reportage Christiana Revisited über Dänemarks einstigem Utopia. Christiana erscheint dabei als abgeschottete Gesellschaft mit Touristennepp und Kifferkartell. Nur die selbstgebauten Häuser, so der Blick von außen, entsprechen noch einer Utopie vom günstigen, selbstkreierten Wohnen. In der Hackerkolonie in Calafú bei Barcelona stehen Technologie und Netzpolitik im Mittelpunkt. Während die Männer über Letztere diskutieren, sammelt Mitbegründerin Spider Alex Kanister als erste Reaktion auf die defekte Wasserleitung. Rund 30 Siedler leben unter einfachsten Bedingungen in der ehemaligen Arbeitersiedlung. Sie wurde von einer Genossenschaft unter dem Dach der Cooperativa Integral Catalina gekauft, einem Netzwerk aus Sozialinitiativen, Wohn- und Landwirtschaftsprojekten. Zu den 30 Siedlern kommen Langzeitbesucher für Projekte und Kurzzeitbesucher. Man schläft auf Matratzen, auf Europaletten, Plastik verhüllt die Fenster. In der Gemeinschaftsküche wird Essen zubereitet, das beispielsweise auf dem Wochenmarkt billig ergattert wurde. Wöchentliche Versammlungen und das Projektwiki sind Pflichtlektüre. Mitbegründerin Spider Alex, eine Soziologin, die europaweit Vorträge über technologische Souveränität und Gender hält, zeigt sich über die Hacker-Machos genervt. Zwei Frauen sind sogar aus dem männerdominierten Bereich ausgezogen und haben ein eigenes Labor aufgemacht, in dem sie allerlei nützliche Technologie kreieren. Ob die griechischen Öko-Freaks, die schon vor der Krise 2008 aufs Land zogen, um das Wir gegen das Ich zu stellen, ebenfalls Gender-Probleme haben, geht aus der Reportage nicht hervor. Sie sind allerdings nur zu fünft. Die Berichterstattung erweckt den Anschein, dass es sich dabei zumindest überwiegend um Männer handelt. Ein Elektrotechniker, ein Webdesigner und ein Chemiker werden vorgestellt. Und natürlich sind sie Veganer, haben aber ein Huhn, das den Gästen sehr gefällt. Denn seit der Krise sind sie Trendsetter und geben Seminare und Workshops zum nachhaltigen Bauen, Solidarwirtschaft, Permakultur und ökologischem Landbau. Vorreiter sind auch das Paar, das in Serbien biodynamischen Landbau betreibt und inzwischen Seminare auch für Serben abhält. Im Sozialismus wurde alles auf die Industrie gesetzt. Nach dem Zusammenbruch bleibt nur die Rückkehr zur Scholle, ohne jegliche Subventionen. Die treibende Kraft ist hierbei die Frau. Sie stammt aus Luckenwalde. Nach einem Studium der indischen Philologie, der Religionswissenschaften und Kunstgeschichte absolvierte sie eine 4-jährige Ausbildung in biodynamischem Landbau. Bei einem Seminar bei Belgrad war sie beeindruckt von der Landschaft und entsetzt vom Umgang der Serben mit der Natur. Zusammen mit ihrem holländischen Ehemann kaufte sie einen verlassenen Hof. Nach biodynamischen Regeln gelang es ihnen in mühevoller Arbeit, die ausgelaugte, mit Giften belastete Erde wieder fruchtbar zu machen. Um die Bioprodukte zu verkaufen, mussten sie erst ein Netzwerk aufbauen. Inzwischen arbeiten sie mit Volontären aus aller Welt. Trotzdem verfügt das Projekt über wenig Geld und ist auf Spenden aus Deutschland und der Schweiz angewiesen. Gänzlich aus der Gesellschaft ausgestiegen ist ein Paar in Neuseeland. Zumindest anfänglich. Der Mann, so wird berichtet, lebte völlig autark an einer einsamen Küste. Die Frau kam nach Jahren seines Eremitendaseins auf einer Wanderung vorbei und ließ sich zum Bleiben verführen. Die Mutterschaft stellte sie vor einige Herausforderungen und leitete, wenn man den Bericht genau durchleuchtet, offensichtlich eine gewisse Rückanbindung an die Zivilisation ein. Die beiden Sprösslinge, Sohn und Tochter, leben heute in der Zivilisation. Allerdings haben sie die Werte der Eltern offensichtlich mitgenommen. Sie sind ökologisch engagiert, demonstrieren Do-it-yourself-Kapazität und verdienen ihr Geld als Gruppenleiter für Naturerfahrung. Daheim, am Ende der Welt, gibt es inzwischen Skype und Geld für die Autobiografien der Eltern und deren Kunstwerke. Das in meiner Sicht interessanteste Projekt besteht in Deutschland, das ZEG bei Berlin, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Die Grundthemen sind Beziehung, Sexualität und Gemeinschaft. Das ZEG ist vor Jahren in die Kritik gekommen. Gerade deswegen ist es ein Beispiel dafür, dass sich Utopien durchaus weiterentwickeln können. Der folgende Text zitiert Auszüge aus der Homepage. Wir legen heute Wert auf die Feststellung, dass Sexualität immer kulturell geformt ist. Sie spiegelt Machtverhältnisse wider und kann selbst zu einem Medium von Gewalt werden. Sexuelle Freiheit kann nur dann ein Schlüssel zur Entwicklung einer friedlichen Kultur sein, wenn sie die Realität offener und subtiler Gewaltverhältnisse auch in der Sexualität bewusst macht und schrittweise überwindet. Und? Die ZEG-Gemeinschaft umfasst etwa 100 Menschen und ist heute ein basisdemokratisches, weltanschaulich pluralistisches Projekt. Sie versteht sich als Modell für ein ökologisch und gemeinschaftlich nachhaltiges Leben und Wirtschaften. Die Erwachsenen leben in einem vielfältigen Netzwerk von Liebesbeziehungen und freundschaftlichen Bindungen. Es gibt eine prinzipielle Offenheit für auch heute noch ungewöhnliche Wege in Liebe und Sexualität, zu denen offene Beziehungen und sexuelle Freundschaften genauso gehören wie dauerhafte monogame Partnerschaften. Die Gemeinschaft sieht sich dabei als forschende und lernende Organisation. Bei all dem legen wir besonderen Wert auf individuelle Selbstbestimmung, Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns und Achtsamkeit. Wir bieten uns und unseren jährlich 2000 Gästen einen Schutzraum für das Finden der eigenen Wahrheit, auch, aber nicht nur in Liebe und Sexualität. Soweit die Zitate. Der Reporter zeichnet ein Bild seiner Erfahrungen bei einem Besuch der Gemeinschaft, das diesem Statement nicht widerspricht. Das Projekt finanziert sich durch Einnahmen aus Seminaren, die so unterschiedliche Themen wie Tantra, Feminismus, Trommeln, Kunst, Ökologie und gewaltfreie Kommunikation umfassen. Was mir an diesen Texten auffällt, ist die Reflektivität, die die eigene Person mit einbezieht. Das ZEG erscheint mir eher als Durchgangsstation für Erfahrungen und als Ort des gesellschaftsutopischen Experimentierens und Lernens. Reflektivität sehe ich auch bei einem Netzwerk, das nicht in der genannten Publikation vorgestellt wird, sondern das mir vor einiger Zeit begegnete. Leben im Prozess. Ein spirituell-therapeutisches Netzwerk, das von der US-amerikanischen Psychotherapeutin und Autorin Ann Wilson Schaeff initiiert wurde. Kern ist die Entfaltung der eigenen Anlagen als Bestandteil einer kreativen, verantwortungsbewussten Gemeinschaft. Nun ist dies ein Merkmal vieler esoterischer Netzwerke. Sie zentrieren sich um eine Lehre, die häufig von einer zentralen Figur gegründet wird. Was mir daran gefällt, ist das Bild des menschlichen Wesens als das eines harmonischen Individuums, das durch die Entfaltung seiner Fähigkeiten gemeinschaftsfähig wird und die oft grenzenübergreifenden internationalen Verbindungen solcher Netzwerke. Was mir daran weniger gefällt und bei dieser Gemeinschaft fiel es mir wieder auf, ist die bisweilen sektiererische Abgeschlossenheit. Die Mitglieder des Netzwerkes waren völlig auf ihre zentrale Mutterfigur fixiert und hielten ihre Aussagen für absolut einzigartige Erkenntnisse. Zumindest wirkten sie bei dem öffentlichen Auftritt, dem ich beiwohnte, dergestalt auf mich. Im Buch werden noch weitere Beispiele von gelebten Utopien dargestellt. Genau genommen handelt es sich dabei um spezifische Lösungen, Institutionen für einen speziellen Zweck. Dazu gehören ein Demenzdorf in den Niederlanden, ein Kibbutz für Handicaps in Israel und eine Waldorfschule in China, mit der die Initiatoren und ihnen dem staatlichen Mord an der Kreativität ihrer Kinder entgegenwirken wollen.